Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft.
Also verdammte Hacke, ich sage das jetzt wirklich mal so ein bisschen heftig, aber wir müssen doch selbst mehr tun. Wir können nicht darauf warten, dass uns jemand die Schuhe putzt, wenn man es selbst machen könnte.
Und da verstehe ich nicht, warum man nicht auf die Idee kommt, warum mache ich keine Lohnsteuerfreiheit für freiwillig länger arbeitende Rentner?
Das scheint völlig außerhalb der Denkperspektive zu sein.
Konjunkturprogramme sind das, was wir nicht brauchen.
Denn diese Botschaft der technischen Rezession, wie sie jetzt gesendet wird, ist ja dann halt die falsche. Es ist eine Wachstumsschwäche.
Hallo, guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael.
Hallo, lieber Bert.
Ja, das nachpfingstliche Wetter ist zwar sehr schön, aber trotzdem möchte ich heute mit dir ein weniger erfreuliches Thema diskutieren, nämlich die Tatsache, dass sich in der letzten Zeit, und da hoffe ich, dass du das ähnlich siehst, die Anzeichen gemehrt haben, dass die deutsche Wirtschaft keinen wirklichen Sommer- oder Herbstaufschwung erleben wird, sondern eher, dass die gesamtwirtschaftliche Leistung des Landes über das Jahr hinweg gesehen abermals ein Stück weit schrumpfen dürfte. Also von einem Nachkriegsaufschwung, trotz der, sagen wir mal, sich beruhigenden Energiepreise, kann meines Erachtens keine Rede sein. Das HRI hatte diesen leichten Rückgang ja bereits prognostiziert, aber es macht eigentlich nicht wirklich froh, wenn man bei solchen Voraussagen recht behält. Aber schlimmer ist, dass ich nicht sehe, wie die Politik gegen diese, sagen wir mal, Wirtschaftsschwäche angehen kann, da es sich meines Erachtens eben nicht um eine Konjunkturschwäche handelt. Konjunkturen sind ja Schwankungen im Auslastungsgrad des Produktionspotenzials. Aber ich glaube, das sehen wir vielleicht auch, aber nicht in allererster Linie. In allererster Linie sehe ich einen Verfall des Trendwachstums. Und dagegen helfen konjunkturpolitische Maßnahmen, die auf die gesamtwirtschaftliche Nachfrage abzielen, relativ wenig.
Ja, es tut mir leid für unsere Hörer, wenn ich die Pointe vornehmen muss und dir zustimme und keinen langen Argumentationsweg erstmal anbiete. Aber mein Eindruck ist auch, dass was wir hier an Verhärtung in der schwierigen konjunkturellen Lage sehen, eigentlich Ausdruck struktureller Schwierigkeiten ist. Denn zum einen ist es am Ende nach gerade egal, ob wir im Jahresdurchschnitt minus 0,2, plus 0,2, da tut sich nicht viel. Und es bleibt der Befund, dass wir nach zwei schrumpfenden Quartalen, die wir so auch erwartet haben, wir waren auch fürs vierte Quartal 22, das erste Quartal 23 deutlich negativ, dass wir dann ja nicht nur für uns genommen schwach sind, sondern es fällt ja auch auf, dass wir im europäischen Vergleich mit das Schlusslicht tragen. Man kann sagen, das Profil ist gelegentlich etwas anders, aber in der Summe gilt, die Volkswirtschaften um uns herum sind schon in diesem Jahr deutlich stärker, auch wenn sie nur mit einem halben Prozentpunkt wie Frankreich oder Spanien 0,8 oder 0,7 wie Italien expandiert. Aber nächstes Jahr ist für diese Ländergruppe im Schnitt 1% zu erwarten, für Deutschland noch ein halbes Prozent. Das heißt also, wenn überhaupt, aber selbst wenn wir das jetzt mal nehmen, Bert, zeigt sich ja genau dein Argument, hier muss irgendwas tiefere Ursachen haben als nur die Schwankung.
Denn ja,
die Schwankung
müsste. Und nachfolgepolitische Maßnahmen versagen.
Die versagen, aber nochmal erst die Konjunkturseite würde ja bedeuten, dass wir doch eine ziemliche Parallelität haben. Und es ist ja nicht zu verstehen, warum Deutschland strukturell zwei Jahre schlechter ist. Und wir waren ja auch eigentlich drei Jahre, denn wir waren ja auch im Jahr 22, als der Schwung aus der Pandemie kam mit den ganzen Effekten, auch dort. Wir haben Spanien 5,5, Italien 3,8, Frankreich 2,6 und wir waren mit 1,8 deutlich schwächer. Also allein von den Zahlen sehen wir, dass es hier deutlich schwieriger wird. Und wenn man mal ein bisschen, das ist gleich noch nachzuliefern, reinschaut in die Konjunktur des Jahres, dann haben wir ja auch ein paar, ja sagen wir mal, schwierige Effekte. Also wir haben weniger Arbeitstage aufgrund des Kalendereffekts. Wir haben aber vermutlich weniger Krankheitstage. Das heißt, vom Arbeitsvolumen kommt es eigentlich nicht. Das Arbeitsvolumen dürfte noch mit einem Viertelprozentpunkt expandieren. Ist auch nicht doll, aber das müsste in der Summe eigentlich noch funktionieren. Die Produktivität, da haben wir oft drüber gesprochen, Wochen, da erwarten wir nicht viel. Und ansonsten haben wir eigentlich auch in diesem Jahr stützende Staatsausgaben, weil manche ja gesagt haben, als die Zahlen vom Bundesamt kamen mit der Revision fürs erste Quartal, das läge jetzt an der schwächeren Fiskalexpansion, ist natürlich relativ wenig überzeugend, wenn du die Zahlen anschaust. Staatsausgabenquote im letzten Jahr 49,7, in diesem Jahr vielleicht 48,5. Das ist kein Entzug.
Kein Unterschied.
Also, das ist kein Unterschied. Wir stellen fest, die Abgabenquote ist sogar ein Prozentpunkt etwa niedriger. 40,5 statt 41,4. Also, da ist ein bisschen
Luft. Aber
immer
noch verdammt hoch, nicht?
Immer noch, klar. Das ist einer der strukturellen Effekte, aber sie hat jetzt keine Veränderung in den beiden Jahren. Ja. Dann haben wir das Hauptthema Bau. Ja, das ist bei uns greifbar. Wir haben durch die Niedrigzinspolitik
Boom gehabt und jetzt bricht's weg.
Und wir haben das ja beide schon mal in anderer Zeit mit dem Bauboom erlebt, als er wegbrach, nämlich 96, 97, als der Boom durch den Wiederaufbau in den neuen Ländern auf einmal implodierte nach etwa 6-7 Jahren und dann lange Zeit in der Baubranche das sehr schwierig war. Und es droht im Augenblick so eine ähnliche Situation. Wir haben zwar hohen Bedarf, ne, wir müssen energetisch sanieren, wir haben Wohnraumbedarf in den Städten.
Aber kein Neubau mehr.
Genau, wir haben Bedarf an öffentlichen Infrastrukturinvestitionen, eigentlich Hochbau, Tiefbau, alles eigentlich irgendwie gefordert, Wohnungsbau. Aber wir sehen von den Rahmenbedingungen keine günstige Konstellation. So, und dann bleiben die Investitionen, die da uns ja immer deshalb so interessieren, weil sie das Wachstumspotenzial nach vorne beschreiben. Aber da ist mit, naja, wenn es denn 1,5% wird in diesem Jahr. Ich weiß nicht, was ihr für die, ich glaube, ihr wart da auch so in der Größenordnung.
Größenordnung, ja.
Ist auch nichts. Und jetzt fragt man sich eigentlich, Leute, was ist denn die Botschaft an die Politik? Und dann kommen die Ersten und sagen, ja, müssen wir aufpassen, dass der Staat noch was tut. Nein, der Staat muss fragen, was ist das Wachstumspotenzial?
Ja, oder wie kommt es, dass das einfach so schwach ist?
Ja.
Nämlich das Arbeitsvolumen zeigt ja auch keine wirklich dynamische Entwicklung, trotz der Aufschwungstendenzen, die wir mal gezeichnet haben.
Ja. Ja.
So steigt die Teilzeitquote der Frauen, wenngleich deren Bildungsbeteiligung höher ist als die der Männer.
Ja.
Das heißt, alle diese Indikatoren signalisieren ja eher eine weitere Sedierung der Wirtschaft statt eines Aufschwungs.
So ist es. Und wenn man dann die lustige politische Debatte von den Pfingsttagen anschaut, nehmen wir mal die beiden Hauptakteure, Jens Spahn, der sich gegen die von der unter CDU-Beteiligung eingeführten Rente mit 63 wendet, was sicherlich richtig ist.
Ab 63. Ein feiner, aber wichtiger Unterschied.
Ja, aber das natürlich deutlich macht, dass diese Ermöglichung für eigentlich gut verdienende Vollzeiterwerbstätige nach hinten losgegangen ist, was genau das Wachstumspotenzial angeht, weil das Arbeitsvolumen beherrscht. Und dann finde ich das so erstaunlich, dann kommt Frau Schulze und sagt, ja, das machen wir dann aber durch Zuwanderung. Als wenn jetzt passgenau aus Subsahara-Afrika die Menschen in die Jobs hineinwandern, die wir brauchen. Und was mir da wirklich bei fehlt, ist, das finde ich in der ganzen Bundesregierung, das haben wir immer wieder hier angesprochen, man muss es wirklich fast jede Woche wieder machen, Bert, die Ignoranz, dass wir selbst auch mehr tun müssen. Also über mehr Arbeitszeit nachdenken, wenn die Produktivität nun mal nicht springt. Auch darüber haben wir gesprochen.
Ja.
Also verdammte Hacke, ich sage das jetzt wirklich mal so ein bisschen heftig, aber wir müssen doch selbst mehr tun. Wir können nicht darauf warten, dass uns jemand die Schuhe putzt, wenn man es selbst machen könnte.
Richtig, aber letztlich, wenn ich das mal auf eine etwas konzeptionellere Ebene heben darf.
Danke,
Bert. Bitte, forderst du ja letztlich angebotspolitische Maßnahmen. Und keine nachfragepolitische Maßnahmen.
So.
Nämlich Nachfragepolitik besteht ja darin, eben diese konjunkturellen Schwankungen der Ausbringung, um das Potenzial zu nivellieren. Aber hier muss es darum gehen, das Potenzial zu erhöhen.
Ja.
Das heißt, wir müssen uns, wenn wir ganz ehrlich sind, vom Begriff der Fixierung auf das Bruttoinlandsprodukt lösen und das dahinterliegende Produktionspotenzial anschauen.
So ist es.
Haben wir eine Verflachung zu konstatieren.
Ja. So, das ist genau der Punkt.
Deswegen die spannende Frage. Konjunkturen können wir Ökonomen. Das haben wir jetzt gelernt, wie wir die wegkriegen.
Ja.
Aber wie wir das Potenzial stimulieren können, das ist eine diffizilere Frage.
Das ist die größere. Ich meine, aber so richtig gut waren wir bei Nivellierung der Konjunktur aber auch nicht. Es war ja nie zeitlich so genau, wie man sich das wünschte. Und es war eigentlich auch eine Überforderung.
Aber tendenziell hat es schon gelungen, wie wir wirklich mit klassischen keynesianischen Maßnahmen, die der Sachverständigenrat in diesem Gutachten vorgeschrieben hat, wirklich aus der Mega-Rezession nach der Finanzkrise innerhalb von 9 Monaten draußen.
Ja, das war aber auch so eine große, schwere Erfolg Krise. Eigentlich. Bert, da würde ich sagen, da hätte es ja ein Blinder mit dem Krückstock geschafft, auch ohne Sachverständigenratsgutachten. Ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, aber im Ernst,
das war eine
so eine massive Abbruch. Da war 30% des Welthandels eingebrochen. Ja. Wir hatten diese enormen Korrekturen bei 5% im Jahresdurchschnitt 2009 verglichen bis 2008. Und da war natürlich klar, in einer solchen Situation bin ich in der wirklich mal in der keynesianischen Situation. Und dann hilft Nachfragepolitik.
Aber du glaubst gar nicht, was wir da rumgekurft haben. Das Wort Nachfragepolitik war ja völlig verpönt. Es ging nur noch um Angebotspolitik. Und wir haben dann die Konjunkturmaßnahmen, die wir vorgeschlagen haben, die ja auch umgesetzt worden sind, haben wir die Überschrift vorangestellt, wachstumsorientierte Konjunkturpolitik. Ja, das heißt, musste Wachstumspolitik sein, wenngleich es ausschließlich Nachfragepolitik war. Aber es hat gewirkt.
Es hat gewirkt und es waren Maßnahmen, wo dann immer auch die gleiche Kritik kommt, nicht wahr? Das konserviert irgendwelche Strukturen. Das ist alles Kappes. In solchen extremen Einbruchsphasen muss der Staat auch mal mutig handeln. Übrigens hat das eigentlich, Bert, der Sachverständigenrat nie beiseite gelegt. Also wenn dann immer so gesagt wird, da sei nur noch Angebotspolitik gemacht worden. Ich meine, auch Herbert Giersch hat gesagt, in der keynesianischen Situation muss ich keynesianisch antworten. Jetzt haben wir aber im Jahre 2023 keine keynesianische Situation. Nicht? Unser Problem ist die Verunsicherung der Investoren, derjenigen, die eigentlich einen Schritt nach vorne gehen sollten, mit einer Kulisse von hohen Steuern und Abgaben, wo man fragt, wo ist sozusagen für die der Ertrag in diesem Land eigentlich?
Ja, und der Unsicherheit der Entwicklung im Land, deswegen orientiert man sich nach außen. Ja. Ob die Gesamtwirtschaft, die Investitionen der deutschen Unternehmen zurückgehen, das weiß ich nicht. Dass sie im Inland zurückgehen, das kann man ziemlich sicher sagen.
Dass sie jedenfalls deutlich zu schwach sind. Und wir sollten vielleicht gerade noch ein konjunkturelles Faktum in den Blick nehmen, wenn wir das Jahr 2024 uns näher anschauen für einen Moment, dann ist ja schon zu sehen, dass für die USA beispielsweise es eine erhebliche Rezessionsgefahr gibt. Also -0,4 im Jahresdurchschnitt bei etwa 1,5% in diesem Jahr. Das ist nicht wenig. Das heißt also, andersrum gesprochen, auch von der Weltwirtschaft werden wir jetzt keine großen Unterstützungen erfahren. China wird vielleicht mit 6,5 statt 6% expandieren und die Weltwirtschaft insgesamt ein klein bisschen stärker sein. Aber es wird kein zu sehr Impuls kommen. Das wäre meine Schlussfolgerung daraus. Das heißt, wir müssen eigentlich hier selbst Dinge tun. Wir können nicht auf die Wachstumsimpulse anderer setzen. Und dann sind wir in der Tat bei der Angebotspolitik. Ich meine, ein Risiko, das sollte man sagen, ist vermutlich eher geringer geworden, das ist das einer Bankenkrise. Das haben wir ja vor 6, 7, 8 Wochen doch deutlich anders mal als Risiko jedenfalls thematisiert. Das würde ich jetzt nicht mehr mitbenennen.
Ja. Das ist richtig. Also da brauchen wir keine Angst mehr vor. Aber das ist ja das Problem. Wie bringe ich die Menschen dazu, mehr zu arbeiten? Wie bringe ich die Unternehmen dazu, mehr zu investieren? Darum geht's ja letztlich. Ich muss sowohl das Arbeitsangebot, das aktive Arbeitsangebot stimulieren, als auch, sagen wir mal, einen Investitionsattentismus. Dem muss ich ja auch begegnen. Das heißt, das sind schon zwei Probleme, die man hat. Und da bist du ja sehr viel näher dran. So ein Patentrezept, das mir vor 20 Jahren eingefallen wäre, fällt mir heute nicht mehr ein.
Nein, es fällt nicht mehr ein, weil du natürlich auch eine andere Beschränkung deines Handlungsraumes noch hast. Denn die Transformation, die wir erzielen wollen, eine Transformation hin zur Klimaneutralität, heißt natürlich auch, dass wir begrenzte Möglichkeiten haben, was die Investitionsstimulierung angeht. Es muss dann Klimaneutralität befördert werden, das ist ja auch gut und richtig, aber das steht nun mal zu Rahmenbedingungen an anderen Standorten, die da in dem Gesichtspunkt neutraler sind. Und dann müssen wir fragen, wie entwickeln wir hier eigentlich die Dynamik, die wir brauchen. Man kann auch sagen, das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied zu der Situation, die wir schon mal vor 20 Jahren hatten mit dem Krankenmann Europas oder 25 Jahre ist es her, dass diesmal auch so eine internationale Wahrnehmung sich verbindet, wir kriegen es irgendwie nicht hin. Also ne, man muss die amerikanischen Politiker nicht zum Nennwert nehmen, aber dass sie mittlerweile mit Deutschland als negativem Beispiel argumentieren, durchzieht ja die Parteien. Durchzieht ja auch durch die Parteien. Ja. Und das ist ja etwas, was auch Investoren durchaus zur Kenntnis nehmen. Klar, die müssen sich Standorte in Ruhe anschauen, aber ich erkenne in dem, was diese Bundesregierung tut, keine Gesamtperspektive und sagt, pass mal auf, das ist unser Investitionspotenzial, da wollen wir hin, da wollen wir Rahmenbedingungen schaffen im guten Sinne, und stattdessen verzettelt man sich bei einer Heizungsgesetz.
Ja, das wäre aber 1,5% bleiben, aber da müsste man natürlich auch sehen, wie kann ich mit Bordmitteln unser in Anführungsstrichen zu geringes Arbeitsangebot zu erhöhen. Und da verstehe ich nicht, warum man nicht auf die Idee kommt, warum mache ich keine Lohnsteuerfreiheit für freiwillig länger arbeitende Rentner.
So, wäre
das heißt,
eine Möglichkeit.
Wir haben ja heute schon einen großen Anteil. Und das ist für mich wahrscheinlicher, dass ich dadurch einen Push auch bei qualifizierteren Arbeitskräften kriege, als auf die Zuwanderung zu hoffen.
Naja, es gibt ja sogar Personen in dem Alter, die das ohne steuerliche Vergünstigung
tun.
Nicht?
Also sogar noch richtig Feststeuer zahlen.
Ja, also Anwesende jetzt mal ausgenommen, nicht, aber so im Prinzip. Ja, das ist natürlich ein der Punkte, aber am anderen, ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, dass die Leute nicht mal auf die Idee kommen, das, was da so vorgetragen wird, wird das alles über Zuwanderung geregelt. Das ist ja auch wieder eine erneut neokolonialistische Sichtweise. Nicht? Also das ist so wie früher, haben wir dann die Leute aus den Kolonien geholt, das war bei mehr um hier kulturellen Beitrag zu leisten, ein bisschen Unterhaltung im Kaiserreich. Und jetzt geht es darum, dass die zielgenau in unsere Arbeitskräftelücken hineingehen. Also ich meine, dass das voraussetzungsstark ist, ist ja das Geringste, was man dazu sagen kann. Dass es auch eine Überforderung des hiesigen Systems sein kann. Aber dass man vielleicht erstmal fragt, warum in einem Land, das im Vergleich der OECD mit die geringsten Arbeitsvolumen pro Kopf je Erwerbstätigen im Jahr haben, vielleicht mal selbst ein bisschen mehr machen kann, dass man dafür die Voraussetzung schafft, das scheint völlig außerhalb der Denkperspektive zu sein. Auch der Vorschlag Dynamisierung des Rentenzugangs nach Veränderung der Lebenserwartung, das wird immer gleich in einer Weise skandalisiert. Als reden haben diese Leute noch nie mal in dem Rest der Welt sich umgeschaut. Und insofern müssen wir hier, glaube ich, nochmal kräftig immer für dieses Thema argumentieren. Denn diese Botschaft der technischen Rezession, wie sie jetzt gesendet wird, ist ja dann halt die falsche. Es ist eine Wachstumsschwäche, sich rezessiv äußert, weil es einfach in dieser Situation nochmal überlagert wird. Aber es ist
das Thema. Ja, und deswegen müssen wir in der Tat dazu beitragen, ich hoffe, wir machen das mit unserem Gespräch heute etwas, die Koordinaten weg von der Nachfragesteuerung, sondern hier wiederum zur Angebotspolitik ein Stück weit neu zu justieren. Jetzt weise ich dir eine Funktion zu, die du liebend gerne
einnimmst. Ach, wieder mal, ja.
Wieder einmal. Du bist der weise Diktator.
Ach komm.
Und du hast vier Wünsche frei.
Vier.
Vielleicht fällt mir dann der fünfte ein.
Ja.
Diesmal hast du vier Wünsche frei, die du als weiser Diktator, sagen wir, äußern darfst, um eben jetzt die Angebotsseite zu stimulieren, die Angebotsseite unserer Wirtschaft, die ja auch demografiebedingt durch ein rückläufiges Potenzialwachstum gekennzeichnet ist. Wie kann man das höher bringen?
Also ich fange jetzt mal da an, was mir als erstes einfällt. Es bleibt natürlich bei der Regulierung und Verwaltungsdichte schon ein erhebliches Thema. Also ich will das mal ein Beispiel nennen, wo wir das ganz konkret immer wieder erleben als IW. Wir machen ja mit Junior Achievement Europe diese Schülerfirmen. Und wenn du in Deutschland eine Schülerfirma gründest, hast du und das weiterdenkst, hast du einen regulatorischen Rattenschwanz von Themen zu beantworten, die sind in anderen Ländern einfach wegdefiniert.
Also Firmengründen leicht am Auge.
So, Existenzgründung, also dafür mal zu denken, dass wir hier wirklich nicht handlungsfähig sind und nicht wirklich attraktiv, ist ein großes Thema. Das zweite ist die Handlungsfähigkeit des Staates. Ich komme, je älter ich werde, immer mehr zu dem Eindruck, dass unser föderales System keinen funktionalen Effekt mehr hat, sondern dysfunktional geworden ist. Wir behindern uns nur noch gegenseitig. Die Dinge werden nicht beschleunigt. Das kann an vielen Beispielen, und die sind ja auch mal schlagend, sagen, dass beispielsweise zwischen zwei Städten das Legen von Leerleitungen, Leerrohren für den Ausbau der digitalen Infrastruktur schon auf unterschiedliche Standards stößt und ähnliche Themen. Also ich ehrlich gesagt frage ich mich, warum das immer wieder angesprochen werden muss und so augenfällige Dinge nicht gemacht wird. Warum beispielsweise die Bundesländer, die sich dann immer an den Bund wenden, nicht selbst mal in ihrem Bundesland aufräumen, Standards
vereinheitlichen. Doch, die haben ihre Kompetenzen an den Bund verkauft.
Ja, aber sie können
die
Verwaltungsregeln...
Die haben doch Geld bekommen dafür, dass sie auf Kompetenzen verzichten.
Ja, aber Verwaltungsregeln müssen sie ja trotzdem noch machen. Also irgendwie, es wird einer schiebt zum anderen. Ja, und ich kann mich erinnern, das war 4 oder 5 Jahre her, da hat der niedersächsische Ministerpräsident auf einer Veranstaltung in Berlin gesagt, es kann doch nicht sein, wenn wir ein altes Windrad durch ein neues ersetzen, dass ein komplett neues Genehmigungsverfahren durchgelaufen ist. Das ist doch nur eine Erneuerung. Ja, was ist bis heute passiert?
Nichts.
Und das ist doch eigentlich nicht zu verstehen. Die Leute erzählen immer wieder dasselbe und müssen doch irgendwann mal selbst feststellen, dass sie zum Festtagsonkel werden und aus der politischen Gestaltung rauskommen. Und das ist im Bundesstaat nur noch weniger erträglich.
Also,
das wäre der zweite Punkt.
Ja.
Der dritte Punkt, hatte letztens die Freude, auf einer Veranstaltung Christian Lindner zu vertreten, weil der nicht konnte. Also der war jetzt nicht, dass der mich dafür als vorgeschlagen hatte, das hätte er wahrscheinlich nicht getan, aber es ergab sich so. Und dann wurde noch ein Video von ihm eingespielt. Und da habe ich manchmal gedacht, meine Güte, Wachstumspolitik muss auch finanzpolitisch richtig beantwortet werden. Die Aussage, die Schuldenbremse gilt, ist keine gestalterische Finanzpolitik, auch angebotspolitisch nicht. Also welche Investition will ich tätigen? Wie will ich etwas entwickeln? Auch das muss mal geklärt werden. Da kann man auch ein Stück weitergehen. Wir haben das hier mal wieder mit Blick auf die Fondslösung ja diskutiert. Da würde man sie aber mal wenigstens systematisieren. Man kann davon den Lindner erwarten, dass er nicht nur einfach hier im Bundeswehr-Sondervermögen und Geld umbucht in den Klima- und Transformationsfonds, sondern auch sagt, das ist jetzt strukturell auch begründbar aus diesen jenen Gründen. Dann weiß auch ein privater Investor, was er staatlicherseits zu erwarten hat. Wir brauchen in dieser Finanzpolitik auch einen Neuaufschlag in der Steuerreform. Das haben wir auch wieder diskutiert. Die Unternehmensbesteuerung in der Belastung, in der Strukturwirkung ist einfach
Abschreibungsbedingungen, also so, vor allem
auch
die Genehmigung.
Ich frage mich mal, wo die Superabschreibung bleibt. Also ich meine, da würde ich ja schon mal sagen, die ist schon im Koalitionsvertrag angekündigt worden. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Disput über welches Heizungsgesetz die nun abhanden gekommen ist, aber bisher habe ich auch noch nicht mal einen Vorschlag aus dem Bundesfinanzministerium dazu gehört. So, dann sind wir schon mal bei 3 Punkten. Und das vierte ist natürlich, dass die Frage der Energiewende offenkundig doch nicht am Reißbrett vorbereitet werden kann. Ich meine, das Bundeswirtschaftsministerium lernt gerade, dass man die Dinge immer wieder nochmal mit praktischem Leben befüllen muss, auch fragen muss, wie Umsetzungen tatsächlich funktionieren und Menschen auch nicht vom Kopf stoßen kann. Wenn ich Menschen nicht mitnehme, habe ich auch keinen Effekt. Also Wirtschaftspolitik muss auch das sehen, dass sie im gesellschaftlichen Raum stattfindet. Und ich glaube, dass man den Gesamtplan Energiewende, wenn man ihn denn im Kopf hat, auch mal benennen muss. Und dann kann man, glaube ich, auch sehr viel klüger die Rahmenbedingungen entwickeln und stößt dann nicht immer jedes Mal auf neue eruptive Widerstände. Denn letztlich ist es ja eine gute Perspektive, den Weg vorwärts zu gehen. Sagen, wir müssen unabhängig werden. Allein das ist durch den russischen Krieg gegen die Ukraine unvermeidbar. Also auch da legen nochmal, glaube ich, ganz erhebliche Themen. So, das waren jetzt 4. Hast du 5?
4, ja. Ich hätte eigentlich nur einen überhüllenden Vorschlag. Ja. Ich würde mal empfehlen, jetzt machen wir ein bisschen Eigenwerbung, dass man vielleicht doch nochmal das Jahresgutachten 2008, 2009 lesen sollte. Da wurde nämlich, sagen wir mal, die Rahmenbedingungen einer wachstumsorientierten Konjunkturpolitik beschrieben. Das wäre, glaube ich, das, was wir brauchen. Wir brauchen nicht also einfach Geld in die Wirtschaft pumpen, sondern wir müssen die verharzten Stellschrauben, die wir in diesem System haben, die müssten wir meines Erachtens ölen. Und da finden wir etwas Richtiges dran. Das heißt, Konjunkturprogramme sind das, was wir nicht brauchen. Ja. Wir müssen einen erhöhten Arbeitseinsatz haben, wir müssen mehr Investitionen haben und wir müssen eine Vereinfachung der Genehmigungsverfahren haben. Und alle diese 3 Dinge brauche ich auch, wenn ich die Klimawende auf die Gänge bringen will. Ja. Und daran scheitert leider diese gegenwärtige Politik. Sie verkämpft sich auf Nebenkriegsschauplätzen.
Ja, und wenn ich jetzt Sie eine besondere Ehre noch antun darf und an das Jahresgutachten 2002 zu erinnern,
richtig.
20 Punkte für mehr Wachstum und Beschäftigung. Das war ja der Vorlauf der Agenda 2010 für die jüngeren Zuhörer unter uns oder diejenigen, die sich nicht mehr daran erinnern können. Also Berts Beitrag zur Reform des Landes. der Punkt, aber einer, auf den ich dabei nicht hinaus wollte, ist, was damals euch zu Recht viel mehr gesorgt hat, waren Fragen der ausgestalteten sozialen Sicherung.
Ja.
Auch das müssten wir, das wäre so ein Punkt 6, nochmal neu betrachten. Wir sind bei der Frage der Pflegeversicherung, der Krankenversicherung mittlerweile wieder in einer Beitragsdynamik, sodass diese 40% Beitragsgrenze, die gelten ja nicht mehr. Die gilt ja faktisch nicht. Und ich finde, das ist etwas, was wir auch nochmal sehr deutlich sagen müssen. Die Pflegeversicherung geht zum 1. Juli von 3,05 auf 3,4 hoch für Kinderlose. Der zeigt der Zusatzbeitrag auf 0,6. In der gesetzlichen Krankenversicherung plus 0,3 der Durchschnitt Zusatzbeitrag, Arbeitslosenversicherung plus 0,2. Das heißt, wir haben hier leicht und locker fast einen Prozentpunkt, der an Beitragslast obendrauf kommt und es wird im Augenblick...
Sprich Arbeitskosten.
Genau. Es wird aber keine systematische Diskussion, Gesamtdiskussion. Das war ja damals auch in den 20 Punkten enthalten, weil über die Architektur der sozialen Sicherung ihre Anreizwirkung gefallen. Und stattdessen sehe ich nur Diskussionen, wie man hier was ausweitet, da was ausweitet, hier ein bisschen pflastert, aber nicht wirklich den Gedanken aufnimmt. Und das ist, glaube ich, die eigentliche Botschaft. Wir müssen die Dinge wirklich gesamt denken und es reicht nicht, nur die Energiewende im Blick zu nehmen. Wir haben auch eine Gesamtfrage zu beantworten, wie entsteht handlungsfähiger Staat? Und das hat das mit Steuern zu tun, es hat mit Sozialabgaben zu tun, mit Investitionen zu tun, mit Regulatorik und föderaler Struktur. Und das alles ist halt ein ziemlich dickes Brett, aber dafür sind Sie auch angetreten.
Das war das letzte Wort, was ich diesmal dir überlasse. Vielen herzlichen Dank.
Ich danke dir.
Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com/global und natürlich in den einschlägigen Hinweisen in meinem wöchentlichen Newsletter der Chefökonom.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom@handelsblatt-research.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.
Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Viktoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von VD. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de.